Ja, Tag auch. Mein Name ist Hobbs. Dies ist der Nur der HSV-Podcast, aufgenommen am Sonntag, den 3. September 2017. Wir befinden uns in einer Länderspielpause und der Hamburger Sportverein ist unglaublich geil in die Saison gestartet. 2 Spiele, 2 Siege, 6 Punkte, Tabellenplatz 3. Sag mal, Freunde, was ist das denn? Ja, wie geil ist das denn bitte? Ne? Von ganz oben grüßt der BVB, dann auf Platz 2 der FC Bayern München und dann natürlich sofort dahinter der Bayernjäger Nummer 1, der Hamburger Sportverein und hinter uns, finde ich auch sehr, sehr, sehr gut, der kleine HSV, nämlich Hannover 96. Ja? Und diese 4 Mannschaften, Dortmund, München, Hamburg und Hannover, das sind die einzigen 4 Mannschaften, die mit 2 Siegen in die Saison gestartet sind und damit ja die volle Punktzahl erreicht haben. Ich weiß, das hilft uns am Ende nicht weiter, aber es tut der Seele doch erstmal gut, oder? Wie geil ist es bitte, wenn man so in die Saison startet? Sensationell, ne? Letztes Wochenende der 3:1-Sieg gegen den 1. FC Köln, der, ja, dieses Spiel hat, ja, hat das Potenzial, in die Geschichte einzugehen, weil da wirklich ganz viel irres Zeug passiert ist. Ne? Angefangen natürlich erstmal mit der Übertragung, denn es war ja das erste Freitagabendspiel, das klassische. Ja, eine Woche vorher gab es auch schon ein Freitagabendspiel, die Saisoneröffnung Bayern München, aber die wurde ja zeitgleich auch im ZDF übertragen. Und jetzt also am 2. Spieltag gab es wirklich nur das Freitagabendspiel über den Eurosport-Player. Und ich habe gedacht, ich kann mir das Spiel nicht angucken, aber zum Glück war das ein bisschen anders. Ich war zwar unterwegs mit meiner Familie, aber ja, ich konnte mich zurückziehen und hätte das Spiel dann doch auf meinem iPad eigentlich sehen können, wenn nicht der ja die Technik dazwischen gefunkt wäre. Eurosport hatte ja unglaubliche Probleme. Das soziale Netzwerk ist fast zusammengebrochen, hatte ich das Gefühl. Bei mir Twitter, also was da los war, ja, alle waren tierisch sauer auf Eurosport. Einige wenige konnten es sehen. Ich glaube, die haben dann über den Amazon Prime das irgendwie dann bestellt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall der normale Eurosport-Player, so den ich mir auf meinem Computer und auf meinem Tablet installiert habe oder so, der funktionierte halt nicht und der funktionierte auch die ganze erste Halbzeit nicht. Und erst in der Halbzeit habe ich auf einmal ein Bild bekommen. Dann allerdings, muss man zugeben, blieb es stabil, dieses Bild. Und ich glaube, ich war dann so in der goldenen Mitte von meinen Podcast-Hörern. Es gab einige, die haben schon am Anfang, wie gesagt, gucken können oder im Laufe der ersten Halbzeit gucken können. Es gab aber auch einige meiner Twitter-Leiste, die berichtet haben, dass sie erst so ab der 60. oder sogar ab der 70. Minute erst gucken konnten. Also es war sehr unterschiedlich. Ich, wie gesagt, konnte ab der zweiten Halbzeit oder ab der Halbzeitanalyse konnte ich gucken, die ganze zweite Halbzeit mir angeschauen. Aber es war natürlich ein ärgerlicher Start und ich fand es schon gut, das muss ich sagen, an dem Abend, dass der Moderator Jan Henkel am Schluss gesagt hat, dass sie mitbekommen haben, dass es erhebliche technische Probleme gab und er hat sich 2-mal dafür entschuldigt. Das fand ich damals schon super, weil ich so zu meiner Familie gesagt habe, die dann mit mir um mein iPad herumstanden, da habe ich so gesagt, pass auf, wenn die überhaupt was sagen, dann sagen sie höchstwahrscheinlich nur, es ist zu einzelnen, vereinzelten Problemen gekommen und in Wirklichkeit war das eine ganze Masse. Nee, Eurosport hat es nicht klein geredet. Sie haben gleich live sogar gesagt, dass sie wissen von dem Problem, dass es auch doof ist und dass sie natürlich alles tun, um das möglichst schnell zu ändern. Und dann gab es ja für uns alle Eurosport-Player-Abonnenten dann auch eine unglaubliche Nachricht wenige Tage danach, nämlich dass Eurosport 10 € zurücküberweist und sich entschuldigt für die technischen Mängel und dass sie alles tun wollen, dass ab dem nächsten Spieltag das dann wieder flüssig läuft, was für uns HSV-Fans natürlich von elementarer Wichtigkeit ist, weil der HSV ja auch die nächsten 2 Freitage noch spielen wird. Vorgestern am Freitag habe ich dann tatsächlich die 10 € auf meine Karte zurückgebucht bekommen. Also das finde ich schon extrem großzügig, muss ich sagen. Ne? Das Jahresabo kostete 30 €, jetzt überweisen sie 10 € zurück. Das heißt, sie haben 1/3 des Jahresbeitrages zurückgezahlt. Das finde ich extrem kulant, das muss ich sagen. Ich muss sogar gestehen, ich finde es fast zu großzügig. Ich weiß, dass viele von euch da draußen jetzt mit den Augen drehen werden und sagen, wie, zu großzügig und so, ist doch geil. Ja, aber das Problem ist, wir Menschen, wir gewöhnen uns an solche Dinge und erwarten die dann mehr oder weniger bewusst, wenn das beim nächsten Mal auch, wenn ein ähnlicher Fall passiert. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin selbstständig. Und ich sage euch, klar, wenn auch bei uns, wir haben auch mal Kundenreklamationen und dann bin ich auch sehr kulant und dann sind wir auch sehr großzügig. Aber ich könnte in der Regel nicht ein Drittel zurückgeben. Ja, wenn ich das mache, ich will nicht sagen, dann bin ich insolvent, aber dann habe ich mal echte Probleme. Also ein Drittel, das finde ich schon unglaublich. Und vor allen Dingen an alle Eurosport-Abonnenten. Ich meine, das Spiel haben doch bestimmt nicht Bayern München und Dortmund und Schalke-Fans geguckt, sondern im Überwiegen natürlich Köln- und Hamburg-Fans. Und dann haben das alle bekommen. Das finde ich ja echt ein Wahnsinn. Also ich finde, das ist extrem kulant. Und ich hoffe, dass das nicht unbedingt eine Schule macht. Denn, ich könnte darüber euch jetzt schon so viel erzählen, was Kulanz angeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Sagen wir es jetzt mal so, ich erwarte von euch allen da draußen, dass ihr wisst, dass das extrem großzügig ist von Eurosport und wenn das beim nächsten Mal passiert oder einem anderen Anbieter passiert, dass man das nicht immer auch sofort gleich erwarten darf. Aber ich denke, dann kommt schon wieder gleich das Totschlagargument, ja, aber Eurosport hat es doch damals auch gemacht. Ja, das ist furchtbar. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Gut, dass sie gehandelt haben, dass sie es nicht kleingeredet haben und dass sie dann sich sogar kulant gezeigt haben. Also, weiter will ich darüber jetzt nicht weiter philosophieren. Also die Übertragung des Spiels war, wie gesagt, schon geschichtsträchtig, aber auch das Spiel als solches war schon geschichtsträchtig. Und dann, was natürlich in der zweiten Halbzeit passiert ist, nämlich dass Felix Brüch war es, glaube ich, der Schiedsrichter, wenige Minuten nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit irgendwie Probleme bekommen hat. Ich glaube in der Wade oder so, ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall konnte er das Spiel nicht weiter fortführen und es dauerte 9 Minuten, bis dann das Spiel fortgeführt worden ist. Der vierte Schiedsrichter ist dann aufs Feld. Das ist ja auch so vorgesehen. Das ist jetzt auch gar nicht so dramatisch, nur dass dieser, ausgerechnet natürlich, dieser vierte Schiedsrichter noch nie ein Bundesligaspiel gepfiffen hat. Und der war mit Sicherheit aufgeregt, das sei ihm auch zugestanden. Und dann auch noch blöd, nach 45 Sekunden oder 50 Sekunden muss er zum ersten Mal pfeifen und zeigt dann auch gleich gelb-rot für Mavrai. Und so spielte der HSV dann auch noch in Unterzahl. Und zwar ziemlich lange, denn auch das ist jetzt unglaublich gewesen. Es gab 13 Minuten Nachspielzeit. Also das ist wirklich verrückt gewesen. 13 Minuten Nachspielzeit. Ich gucke schon so lange Fußball. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Also da war wirklich viel drin in diesem Spiel, worüber man auch noch Tage und Wochen lang diskutieren kann. Der HSV hat dieses Spiel gegen Köln 3:1 gewonnen. Darüber war ich sehr freudig überrascht, denn ich habe euch das ja im letzten Podcast gesagt. Ich habe wirklich fest mit einer Niederlage gegen Köln gerechnet. Und ich würde auch nicht sagen, dass der Sieg vom HSV unverdient war. Aber trotzdem, wo ich nur die zweite Halbzeit gesehen habe, ich habe mich dennoch gewundert. Also ich fand schon, dass Köln auch das reifere Team war, dass die auch den besseren Fußball gespielt haben. Genau das Gleiche habe ich ja schon nach dem ersten Spieltag gesagt, zum Spiel gegen den FC Augsburg. Auch da empfand ich das so. Und auch hier empfand ich, war Köln irgendwo spielerisch, was heißt irgendwo? Köln war spielerisch stärker, empfand ich. Aber der HSV, das heißt jetzt nicht, dass der HSV stümperhaft oder schlecht gespielt hat. Der HSV hat halt alles reingehauen, was sie haben und da waren noch ein paar ganz gute Kombinationen dabei, aber überwiegend waren sie natürlich unglaublich toll im mentalen und im kämpferischen Bereich. Also wie die sich dagegen gestemmt haben, gegen den ersten FC Köln, was für eine Leistung die erbracht haben, ist wirklich toll. Und wir alle wissen es natürlich, dass der HSV an diesem Spieltag die beste Mannschaftsleistung gezeigt hat. Kein Verein ist so viel gerannt, hat so viel Zweikämpfe bestritten wie der Hamburger Sportverein am letzten Spieltag, also am zweiten Spieltag. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und ich finde, dann hat man sich diesen Sieg auch verdient. Und für mich echt exemplarisch. Und er kriegt alleine wegen dieser einen Szene von mir jetzt auch echt mal den Man of the Match. Das war Albin Ekdal, der sowieso schon zwei ganz gute Spiele gespielt hat, fand ich jetzt in dieser Saison. Und was der nach über 100 Minuten auf einmal da... Was ist denn in den gefahren, ne? Was der für eine Laufleistung hingelegt hat, dann auch den Kopf hochgenommen, in die Mitte gepasst, auf Luis Holtby, der schießt das 3-1. Diese Einzelleistung, das war alleine schon richtig, richtig geil. Das hat mir natürlich als HSV-Fan total viel Spaß gemacht. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, was ich so peinlich fand, war Papadopoulos, wie der sich da hat hinfallen lassen. Also Freunde, ich würde mich Ich wirklich, und ich nehme dieses Wort nicht oft in den Mund, aber ich würde mich schämen. Ich würde mich wirklich schämen, wenn 1000 Kameras aufzeigen, was für eine Scheiße ich da baue und wie unsportlich ich mich verhalte. Das darf man ja nie vergessen. Ja, es ist nicht nur schlecht geschauspielert gewesen von Papadopoulos, sondern es war auch hoch unsportlich, weil er damit natürlich etwas auch provozieren wollte beim Gegner, vielleicht eine Karte provozieren wollte. Und das geht gar nicht. Das kann man doch überhaupt nicht schönreden, ja. Also bitte, fangt jetzt nicht an, mir den Papadopoulos da in Schutz zu nehmen und dann meckert ihr eine Woche später wieder bei Arjen Robben oder bei Franck Ribéry. Also Freunde, gleich und gleich bitte vergleichen, ne? Und Papadopoulos, das ist peinlich gewesen. Ja. Die rosarote Karte ist für mich jetzt schon ganz klar, die kriegt natürlich Papadopoulos. Das war ja furchtbar. Ja, also ganz schlimm. Bitte, bitte, Herr Papadopoulos, nie wieder machen. Nie wieder machen. Das ist wirklich schlimm gewesen. Ja, was gibt es sonst noch zum Spiel zu sagen? Das ist schon wieder ganz schön her, ne? Schon über eine Woche her, das Spiel. Das nächste Spiel ist ja schon wieder nächsten Freitag, es ist deutlich dichter. Also haken wir das Spiel gegen Köln jetzt mal ab. Wir haben das Ding gewonnen, 3-1. Wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Alles ist gut. Und ja, wir sind mit sechs Punkten gestartet in die Saison. Sehr geil. Ich nehme das Ganze hier am 3. September auf. Das bedeutet also auch, das Transferfenster ist geschlossen. Der Deadline Day, was für ein Scheißwort. Deadline Day ist auch schon Geschichte. Und beim HSV ist wenig bis gar nichts passiert. Ein Spieler haben wir noch verliehen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich sitze jetzt hier nicht gerade vorm Rechner und habe jetzt keine irgendwelche 1000 Internetseiten geöffnet, wo ich alles nachlesen kann. Ob vielleicht noch einige Talente verliehen worden sind, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber natürlich, ein Spieler ist verliehen worden, nämlich Pierre-Michel Lasogga nach Leeds United. Das ist für ihn mit Sicherheit gut, das ist für Leeds auch ganz gut. Ob es für den HSV gut ist, weiß ich nicht, denn wenn die Informationen stimmen, die man gelesen hat, dann bekommen wir von Leeds kein Geld für Lasogga, also die zahlen jetzt keine Leihprämie oder so wie es eigentlich üblich ist, sondern die zahlen gar nichts und die zahlen noch nicht mal sein volles Gehalt. Das heißt, der HSV kriegt kein Geld und darf auch noch einen Teil von Lasoggas Gehalt zahlen. Und ich gehe mal davon aus, weil ich glaube, der bekommt über 3 Millionen im Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, dass der HSV, ich habe jetzt keine Zahl gelesen, ist nur eine Schätzung, aber ich könnte mir vorstellen, dass der HSV so eine gute Million auch noch zahlt. So, 1 Million für einen Spieler, der gar nicht da ist und ne? Ja, also das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Also wenn ihr mich fragt, das ist natürlich, ich finde das auch moralisch schlimm. Das muss ich auch mal sagen. Ich finde es auch moralisch schlimm. Das ist Sklavenhandel irgendwie 4.0 irgendwie in der heutigen Zeit. Es ist, ja, ich weiß, das Wort Sklave ist natürlich jetzt hier total fehl am Platz. Ja, also kann man überhaupt nicht vergleichen. Die einen damals waren echte Sklaven, das hier sind alles Millionäre und alles Ich-AGs. Ich weiß das, ja. Also ihr braucht mir da jetzt per Twitter oder ähnliches jetzt das nicht an den Kopf hauen. Aber ich glaube, ihr wisst doch dennoch so ein bisschen, wie ich es meine. Ne? Also so ein Mensch dann verleihen und dem auch noch Gehalt zahlen und ich finde es alles ganz schlimm. Die Frage ist nur, was wäre denn besser gewesen? Also wenn jetzt keiner bereit ist, Lasogga sein volles Gehalt zu zahlen, ja, dann musst du es halt teilweise zahlen. Wenn keiner bereit ist, für den Geld auszugeben, ja, dann bist du halt auf Null. Die einzige Konsequenz wäre gewesen, man sagt, nö, unter diesen Bedingungen verleihen wir den Spieler nicht. Ja, dann zahlst du halt nicht nur 1 Million. Also wie gesagt, ne, nimmt diese Zahl jetzt bitte nicht wörtlich, weil ich sie nicht gelesen habe und ich weiß auch nicht, ob sie stimmt. Das ist nur jetzt eine Vermutung, ja. Also, ne, also du hast jetzt nur die Wahl gehabt, ne, du zahlst jetzt 1 Million für gar nichts oder du zahlst halt 3,5 Millionen für wenig bis gar nichts, weil der Trainer Pierre-Michel Lasogga höchstwahrscheinlich niemals spielen lassen würde in dieser Saison. Also was machst du denn jetzt? Ja, also doof oder doof? Ja, und dann entscheidest du dich für das etwas günstigere Doof, aber dann ist das halt so. Ansonsten hat der HSV nichts mehr gemacht, darüber bin ich sehr froh, das hatte ich ja auch schon angekündigt, dass ich hoffe, dass Nicolai Müller nicht ersetzt wird. Ich finde es genau richtig, dass wir jetzt auch dann auf unseren Kader bauen, auf unseren Kader setzen, auch auf Talente dann bauen. Es ist genau der richtige Weg. Das ist für mich sehr, sehr gut. Und ich ganz persönlich freue mich auch, dass Douglas Santos beim HSV geblieben ist. Ich fand Ich habe es nicht verstanden, warum Wallacy und Santos überhaupt so in der Kritik standen. Ich glaube, dass das, oder ich hoffe, ich will es mal so sagen, ich hoffe, dass das in den Medien auch ein bisschen falsch interpretiert worden ist. Denn der HSV hat so hohe Schulden, dass natürlich jeder Spieler zum Verkauf steht, wenn das Angebot stimmt. Und ich glaube auch, dass man hier gesagt hat, klar, wenn jetzt Wallacy oder Santos irgendwelche guten Angebote bekommen, aus Südamerika, aus England, wo auch immer her, ja, dann sind wir gesprächsbereit. Also ich finde, das ist ja auch seriös und das ist auch richtig, aber es ist vielleicht ein bisschen dämlich, das öffentlich zu stellen, weil dadurch steigerst du nicht unbedingt den Wert ja der Spieler. Und ich weiß auch nicht, ob Marcus Gisdol jetzt so wenig Vertrauen in Douglas Santos hatte. Natürlich hat er ihn am Anfang jetzt nicht eingesetzt, weil er ihn natürlich nicht verletzen wollte, weil ja die Idee schon da war, dass Douglas Santos nach, wo wollte er hingehen? Rotterdam, glaube ich. Und ja, noch Feyenoord Rotterdam, glaube ich. Und wir wollten ja dann einen anderen Spieler kaufen, entweder den aus Augsburg oder einen von Montpellier. Beides hat nicht hingehauen. Also sagt man, okay, dann bleibt der Santos bei uns. Und ich finde, Douglas Santos hat auch gut reagiert. Hat ja auch in einem kurzen Interview gesagt, dass er sich freut, dass jetzt Klarheiten herrscht. Und er hat jetzt richtig Bock auf die Saison und will jetzt loslegen. Nichts anderes hätte er in Rotterdam natürlich gesagt, aber das hat er jetzt auch hier in Hamburg gesagt. Und ich würde auch sagen, abhaken jetzt, Deadline Day ist vorbei. Santos hat eine Chance bekommen, wie alle anderen auch. Der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und ich finde, der hat auch ganz gut gespielt. Und der Rick von Dongelen, der ja auf seiner linken Position gespielt hat, ist ja eigentlich ein Innenverteidiger. Also das muss sich alles ein bisschen noch zurechtrücken. Aber ich finde gut, dass Douglas Santos bei uns geblieben ist. Das möchte ich hier zu Protokoll geben. Das finde ich gut. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, der HSV hat also seine Wunschspieler nicht so bekommen. Und da besonders im Fokus war da natürlich der Spieler aus Augsburg, denn der HSV hat relativ schnell bekannt gegeben, dass er sich für diesen Spieler interessiert. Ich habe mir die Frisur des Spielers angeguckt und habe gedacht, na, ob das wohl so passt beim HSV, ich weiß nicht so ganz genau. Und Staphylidis heißt er, glaube ich, ne? Und Staphylidis, ja, als HSV-Fan und jemand, der die Bundesliga verfolgt, kennt man den Namen natürlich, aber spielt er eigentlich so oft? Und dann habe ich geguckt und dann spielt er in Augsburg, ehrlich gesagt, nicht mehr in der ersten Reihe. Also Staphylidis ist aktuell und auch schon zum Schluss in der Rückrunde der letzten Saison ist Staphylidis kein Stammspieler gewesen. Das ist keiner für die erste Elf, sondern es ist immer einer dann für die Bank, ja. Den kannst du bringen. Und jetzt mal ehrlich, dafür, für so einen Spieler, wollen Sie 10 Millionen Euro haben? Sagen Sie mal, Herr Reuter, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Also Steffen Reuter, der sicher ein guter Manager ist, der auch schon richtig gute Erfolge gefeiert hat, aber da, finde ich, hat er wirklich ins Klo gegriffen. Klar, man kann es natürlich versuchen beim HSV, weil wir diverse Spieler in den letzten Jahren für zu viel Geld gekauft haben, weil jeder weiß, dass der Kühne dahinter steht und wenn du dann mit dem Kühne sprichst, ja, dann irgendwie funktioniert das auch. Also klar, war der HSV oder ist der HSV bekannt in der Branche, dass man da für wenig Leistung gutes Gehalt bekommt oder dass man da auch bestmögliche Ablösesummen zahlt, ja. Aber irgendwann müssen wir ja diese Schraube auch mal langsam wieder zurückdrehen und deswegen, hey, Jens Todt, meiner Meinung nach, alles richtig gemacht, Heribert Bruchhagen, alles richtig gemacht und auch Herr Kühne, wenn man das mal sagen darf, alles richtig gemacht, jetzt hier nicht nochmal erneut, ja, verbal, Veränderungen noch zu fordern, sondern dass man gesagt hat, nee, also das ist überhaupt nicht mehr darstellbar für einen Spieler, der beim FC Augsburg spielt und nicht jetzt bei Bayern München oder Borussia Dortmund oder so, sondern beim FC Augsburg spielt und noch nicht mal totaler Stammspieler ist, sondern nur ein Ergänzungsspieler. 10 Millionen, also sag mal, Herr Reuter, Sie spinnen. Und dass der sich dann über den HSV noch aufregt und sagt, wir wären ein komischer Verein. Ja, da haben Sie natürlich recht, Herr Reuter, wir sind ein komischer Verein, das wissen wir alle selbst. Aber ich würde mal sagen, wenn es um Komik geht, dann können Sie bei dieser Transferperiode auch mal gerne in den Spiegel gucken, weil das ist ja völlig überzogen gewesen. Und ich finde es auch gut, ich finde es auch sehr gut, weil ich glaube, dass der Douglas Santos, der spielerisch visiertere und ich sag jetzt mal deutlich flexiblere Spieler ist. Ich glaube, dieser Staphylidis ist da eher ein bisschen limitiert in einigen Dingen, zumindest was ich so in Erinnerung habe. Also es ist gut so, wie es ist. So, und deswegen muss ich auch sagen, fand ich jetzt auch diese Transferperiode okay. Sie war jetzt nicht super, weil man wollte natürlich mehr. Man wollte natürlich einen linken Verteidiger. Man wollte, glaube ich, auch im defensiven Mittelfeld noch ein bisschen was machen und so. Das hat man also nicht erreicht. Insofern kann ich auch verstehen, wenn einige Journalisten schreiben, dass der Hamburger Sportverein seine Transfer oder in diesem Transferfenster nicht ideal agiert hat und nicht gut agiert hat. Ja, das stimmt. Das mag sein, finde ich aber ehrlich gesagt persönlich auch überhaupt nicht schlimm, denn wir müssen uns ja irgendwann mal emanzipieren von Herrn Kühne. Und Herr Kühne hat uns, ohne Herrn Kühne hätten wir ja noch weniger machen können, kein André Hahn und gar nichts. Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, wäre doch auch gut, ne, wenn kein André Hahn bei uns wäre oder die anderen Spieler. Aber das ist ja wieder eine Ansichtssache. Ich würde mal sagen, wir haben genug Geld ausgegeben und es reicht jetzt auch. Und ich glaube, dass dieser Kader, den wir haben, auch gut genug ist für einen Mittelfeldplatz. Das wurde ich auch über Twitter gefragt, wie ich das denn so einschätze. Also, ich glaube wirklich, und das hat nichts mit dem HSV zu tun, ich glaube wirklich, dass Fußball eine Kopfsache ist. Und seht euch an, wie wir am Boden waren nach dem DFB-Pokal. Ich meine auch völlig zu Recht, ja, gegen einen Drittligisten 3 Tore zu kassieren, der in Unterzahl gespielt hat. Also das ist auch an Peinlichkeit wirklich kaum mehr zu überbieten. Aber man hat sich dann, sag ich mal, über den Kampf wieder ins Leben zurückgearbeitet, hat jetzt 2 Spiele gewonnen und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir jetzt auch ein bisschen sicherer werden und dass wir auch die nächsten Spiele etwas stabiler stehen. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Das hier ist noch kein Podcast für das Spiel gegen Leipzig. Diesen Podcast werde ich am Donnerstag aufnehmen, dann am Freitag ist ja das Spiel und wie ihr wisst, in dieser Saison gibt es immer nur eine Folge pro Spieltag oder eine Folge pro Wochenende und das dann immer 24 Stunden möglichst vor dem Anpfiff, wenn es mir gelingt, wenn mir das möglich ist. Und das wird mir in dieser Woche möglich sein. Ich werde mich Donnerstag melden und dann sprechen wir, dann wird es eine relativ kurze Podcast-Folge, gehe ich von aus, weil dann haben wir das Köln-Spiel schon abgehakt, das Transferfenster abgehakt und dann können wir uns nur noch wirklich auf das Spiel gegen Leipzig konzentrieren. Und da ja, habe ich jetzt noch keine Meinung zu, werde ich am Donnerstag sagen. Insofern vielen Dank, besonders für eure Vorschläge, die ihr mir heute über Twitter zugesendet habt. Ich hoffe, auch wenn ich jetzt Twitter nicht vor meinen Augen gerade habe, ich glaube, ich habe jetzt auf mehr oder weniger bin ich alles eingegangen, was ihr mir da geschrieben habt, wo ihr meint, Mensch, da würden wir gerne deine Meinung wissen. Ich hoffe, ich habe da niemanden von euch vergessen. Und insofern bedanke ich mich für euer Ohr erneut. Es sind ja unglaubliche Downloadzahlen, die ich da echt bekomme. Es ist echt verrückt. Würde aber auch gern wissen, wie viele von euch überhaupt diesen Podcast zu Ende hören, weil ohne Diskussion, ja, nur ein Monolog und jetzt auch schon wieder fast 23 Minuten, das ist ja auch völlig wahnsinnig. Wenn ihr noch mehr Fußball hören wollt und mehr von mir und Fußball hören wollt, dann, kann ich euch sagen, dass wir am Montag eine neue Reingemacht-Folge aufnehmen. Darauf könnt ihr euch freuen, das wird sicher super. Mit Fußballexperten Broxy und mit mir. Und die wenigen von euch, die vielleicht, oder viele, ich weiß es ja gar nicht, also diejenigen von euch, die sich für Videospiele interessieren, für die habe ich jetzt mal einen Tipp. Ja, geht mal auf die Seite www.bestagergamer.de. Bestagergamer.de. Also wenn ihr Videospiele mögt und vielleicht nicht mehr ganz super jung seid, dann könnte das eine interessante Seite sein. Den einen oder anderen HSV-Fan habe ich schon da getroffen, obwohl es eigentlich ja mit dem Fußball und mit der HSV nicht unbedingt was zu tun hat. Vielen Dank für euer Ohr. Euch jetzt eine schöne Woche. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.